Vielleicht kennt ihr folgende Geschichte. Ein Mann wollte von Gott hören. Die Führung braucht von Gott und hat die Bibel genommen und hat gedacht, ja, ich schlage mal auf. Und hat die Bibel aufgeschlagen und hat drei gezeigt und folgender Vers ist gekommen. Danach ging er weg und er hängte sich. Willst du mir den schnell einblenden vielleicht? Und der Mann hat gedacht, nein, das kann es irgendwie nicht sein. Das ist nicht das, was ich jetzt brauche. Und er hat nochmal die Bibel zugemacht und aufgeschlagen, nochmal drauf tippet und folgenden Vers bekommen. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu, nicht du, und tu desgleichen. Es ist nicht überliefert, ob die Geschichte wirklich passiert ist oder was der Mann daraus gemacht hat. Aber es ist so ein kleines Geschichtchen, das schön aufzeigt, was so ein bisschen Probleme sind, wenn Christen relativ schnell oder gern sagen, Gott redet zu mir durch die Bibel oder Gott hat durch sein Wort zu mir geredet. Zwei Probleme hat es da sicher dabei oder zwei Herausforderungen. Das eine Problem ist, die Bibel ist nicht so wie die chinesischen Glückskeks, oder? Wo man so eins rauspicken und aufbrechen und dann hat es so die mehr oder weniger inspirierenden Sprüche drin. Also die Bibel ist nicht so etwas, wo man einfach mal reinlenkt und so einen Vers rausnimmt und dann so einen Glückskeks hat. Und das zweite Problem ist auch, dass das Reden von Gott die ganze Geschichte ist, also die ganze Geschichte von der Bibel, über das werden wir heute noch mehr hören, die ganze Geschichte von der Bibel zeigt uns das Reden Gottes. Und nicht nur so einzelne, rausgepickte Verse oder Teilverse. Und wir haben letzte Woche ja die Reihe angefangen, haben wir schon gehört, das Thema «Losen auf Gott». Und es ist eine von diesen gewohnten oder Übungen, wie wir können mit Jesus zusammen sein in unserem Alltag. Das ist eines von diesen Zielen, die ich mal gesagt habe, wer mit Jesus unterwegs sein will, sein Jünger, sein Lehrling sein, das ist das erste von den wichtigsten Zielen, ist, dass wir mit Jesus zusammen sind, Zeit mit ihm verbringen und eine konkrete Übung, eine konkrete Gewohnheit für das ist, dass wir Gott hören. Dass wir nicht nur reden, sondern dass wir auch die sind, die überkommen, die hören, die hören auf Gott. Und eben in diesen Wochen schauen wir uns an, welche Wege es gibt, auf Gott zu hören. Und wir werden uns über 4 Sündige lang mit dieser Geschichte beschäftigen, von diesen sogenannten Emmaus-Jüngern. Oder ich habe letztes Mal gesagt, wahrscheinlich war es ein Ehepaar auf dem Weg nach Emmaus. Und letzte Woche haben wir davon gehört, dass es ganz grundlegend ist, dass Gott entscheidend durch Jesus zu uns geredet hat. In Jesus wird das Wort von Gott lebendig, sichtbar. Man kann ihn anschauen und sehen, wie er gelebt hat. Eben, jetzt ein weiterer Weg ist, dass Gott durch die Bibel zu uns redet. Und wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, und bei dem Thema ganz allgemein und auch beim Thema Gott redet durch die Bibel zu uns, das kann missbraucht werden. Da können auch Verletzungen passieren. Und gerade in unserer heutigen Zeit, bei uns im Westen, hat ja die Bibel, seien wir ehrlich, keine Autorität mehr. Also, wenn bei uns irgendjemand sagt, aber die Bibel sagt dazu, dann in unserer säkularen, postchristlichen, westeuropäischen Kultur lächeln alle nur und sagen, ja, das ist lustig. Oder früher vielleicht hat man so etwas gesagt. Aber die Aussage, Gott sagt in der Bibel, hat eigentlich kein Gewicht mehr bei uns. Und das ist ein bisschen die Herausforderung, wo wir drinstehen. Und trotzdem möchte ich dem entgegenheben, was der Pete Gregg sagt in seinem Buch «How to Hear God». Er sagt, die Bibel ist die Herzenssprache von Gott. Ich finde das ganz einen schönen Ausdruck. Die Bibel ist die Herzenssprache von Gott. Es ist noch immer der wichtigste Weg, wie Gott zu uns redet, ganz praktisch. Und noch immer ist die Bibel das meistverkaufteste Buch auf dieser Welt, aber wahrscheinlich eben nicht das meistgelesenste. Das ist wahrscheinlich ein kleines Problem. Und noch immer ist es so, dass ganz viel von unseren Werten, die wir hier in Westeuropa, unsere Kultur, unsere Politik, unsere Gesellschaft darauf aufbauen, wie Menschenwürde, wie Gerechtigkeit, wie Nächstenliebe, wie Menschlichkeit, das sind eigentlich alles biblische Werte. Und ohne Bibel, ohne das, was Gott dort offenbart hat, wären wir längst nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind. Also die Bibel ist noch immer ganz wichtig und ich würde sagen, es ist noch immer die Herzenssprache von Gott. Und darum ist es wichtig, dass wir uns das anschauen. Und die Frage ist einfach jetzt ein bisschen, wie gehen wir an so ein Buch an? Weil, sind wir ehrlich, es ist nicht irgendein Buch, sondern es ist eigentlich ein Sammelband von 66 Büchern. Und die Frage ist, wie können wir ganz praktisch in unserem Alltag mit dieser Bibel irgendetwas Gutes erleben? Die Christen tun manchmal ein bisschen so, dass sie sagen, ist alles ganz einfach, nimm deine Bibel, lies jeden Tag drin und dann kommt alles gut in deinem Leben. Es ist nicht ganz so einfach, habe ich das Gefühl. Und die Geschichte von Jesus mit dem jüngeren Ehepaar auf dem Weg nach Emmaus, finde ich, gibt eben ganz viele hilfreiche Ansätze, wie wir in der Bibel lesen können und was sie in unserem Leben auch bewirken kann. Und über das werden wir heute ein bisschen reden. Das Erste, was ich darüber reden möchte, ist, dass die Bibel eben eine grosse Geschichte ist. Vielleicht erinnert euch noch, letzte Woche haben wir es davon gehabt, dass die Jünger mit Jesus unterwegs sind und eben sie haben gar nicht gemerkt, dass das Jesus ist. Und Jesus ist ja dort sehr freundlich mit ihnen umgegangen und hat gefragt, hey, was beschäftigt euch? Was passiert gerade in eurem Leben? Und dann erzählen sie und so weiter über alle Hoffnungen und alle Enttäuschungen. Und dann bleibt es aber nicht dabei, sondern Jesus redet dann auch zu ihnen. Und dort werden wir ansetzen. Das heisst dann im Vers 25, da sagte Jesus zu ihnen, ihr unverständigen Leute. Ich glaube, das darf man nicht zu kritisch hören. Jesus ist nicht verrückt gewesen. Er hat einfach gesagt, ihr müsst noch viel lernen. Wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste denn der Messias nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Es ist ganz bemerkenswert, wie Jesus da vorgeht und was er sagt und was er nicht sagt. Fangen wir mit dem an, was Jesus nicht sagt. Er kommt nicht her und sagt, nachdem er das alles gehört hat, sagt er, hey Leute, jetzt kann ich sagen, ich bin's, Jesus, der, der gestorben ist, jetzt bin ich verstanden. Und wisst ihr was, alles, was in der Vergangenheit war, eure da Tora und Propheten und so, hey, das ist alles Schnee von gestern. Vergessen da, was jetzt zählt, ist, dass ich lebe und dass ich euch mega lieb habe und alles kommt gut. Das ist manchmal ein bisschen die Art, wie wir evangelikalen Freikirchler so ein bisschen über Jesus reden. Wir tun ansatzweise so, ich will niemandem zu nahe treten und ich will sicher massiv überzeichnen, aber wir haben ein bisschen Tendenz, in der Freikirche zu sagen, ja, okay, Altes Testament, das ist eigentlich vorbei, da müssen wir uns nicht so sehr damit beschäftigen, ist auch keinem kompliziert. Da können wir schon mal 2/3 von der Bibel so mehr oder weniger ad acta legen. Und dann, Jesus, das ist wichtig, er hat uns einfach total lieb und alles ist gut. Es ist so ein bisschen vereinfacht, was wir vielleicht würden sagen jetzt über Jesus. Aber Jesus geht ganz anders vor. Er nimmt sich viel Zeit, mindestens 2 Stunden, auf dem Weg von Jerusalem nach Emmaus. Sie sind am Laufen. Er nimmt sich die Zeit, um diesen Jüngern aufzuzeigen, dass die Geschichte, die Schriften, die jüdischen Schriften, eine grosse Geschichte sind, wo er, Jesus von Nazareth, jetzt ein Teil ist davon. Also er sagt nicht einfach, die Geschichte ist ad acta und vorbei, vergessen die. Sondern er sagt, das ist eine Geschichte und ich bin Teil von dieser Geschichte. Ich bin sogar der Höhepunkt und die Erfüllung von dieser Geschichte. Also er tut die Geschichte bestätigen, die sie hatten, und gibt gleichzeitig, ich sage dir mal, eine radikale Neuinterpretation von dieser Geschichte. Geschichten kann man ja immer so und so lesen. Und Jesus gibt da eine radikale Neuinterpretation von dieser Geschichte, wenn er sagt, folgendes, oder das wird da geschrieben, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog. Und der Nebensatz ist eben wichtig. Das ist eben eine radikale Neuinterpretation. Er sagt nämlich, dass die Geschichte von Gott mit der Welt, die Geschichte von Gott mit Israel, alles in ihm Ziel und Höhepunkt findet. Und man kann es dann so zusammenfassen, das ist auch von Pete Gregg, das Zitat, er schreibt in seinem Buch, Jesus interpretiert die ganze Bibel im Licht von dem, was er da hat. Also du musst entweder Gott sein oder wahnsinnig, um so etwas zu machen, oder? Jesus interpretiert die ganze Bibel im Licht von dem, was er da hat. Und nachher, die Schreiber vom Neuen Testament folgen seinem Beispiel. Also was bedeutet das jetzt? Jetzt müsst ihr schnell ein bisschen mit mir mitkommen. Jetzt machen wir schnell ein bisschen Theologie. Und müssen schnell ein bisschen konzentriert sein. Jetzt. Grundsätzlich ist es so, es gibt verschiedene Wege, wie man so die gesamte Bibel kann interpretieren kann. Oder es ist ein dickes Buch und so, und da braucht man manchmal so wie eine Gesamtinterpretation. Dem sagt man in der theologischen Fachsprache Hermeneutik. Das könnt ihr aber wieder vergessen. Es ist eigentlich ein anderes Wort, um zu sagen, ich habe eine gewisse Brille, die ich anhabe, wenn ich etwas lese. Ich habe eine gewisse Brille, wenn ich die Bibel lese. Ein bisschen blöd gesagt, wenn ich rosarote Brille anhabe, dann sehe ich alles in der Bibel rosarot. Und man hat so verschiedene Brillen über die Zeit sich überlegt. Das eine ist zum Beispiel, dass man sagt, wichtig sind die Bundesschlüsse. Gott hat immer wieder so Bünde geschlossen mit seinem Volk. Und man kann das wie so die grosse Linie, die grosse Geschichte sehen und anhand von dem den Rest der Bibel interpretieren. Das ist zum Beispiel ein Weg. Dann gibt es zum Beispiel eine sogenannte dispensationalistische Hermeneutik. Das bedeutet einfach gesagt, man hat sich vorgestellt, dass es so verschiedene Zeitalter gibt und in diesen verschiedenen Zeitalter wirkt Gott verschieden. Das ist ein Weg, die ganze Bibel anzuschauen. Ein anderer Weg ist eine sogenannte die Brille von der Befreiung. Das sind die Leute, die sagen, das entscheidende Ereignis in der Bibel ist der Exodus, der Auszug vom Volk Israel aus Ägypten. Und alles andere im Rest der Bibel muss wie von dieser Geschichte her gesehen werden. Es geht immer um Befreiung. Es geht immer darum, uns aus der Sklaverei zu befreien. Und dann gibt es noch andere so Hermeneutiken, so Brüllen. Zum Beispiel gibt es auch feministische Hermeneutik und so weiter. Bei all diesen Ansätzen hat es immer wahre Sachen drin. All diese Sachen kommen vor in der Bibel. Es gibt natürlich die Bundesschlüsse. Es geht um Befreiung. Es geht auch um verschiedene Zeitalter. Das hat alles seine Worte. Nur Jesus zeigt uns in dieser Geschichte wie noch eine übergeordnete Brille, um die Bibel als Ganzes zu verstehen. Und das wäre eben die christologische Hermeneutik, also dort, wo Jesus im Zentrum steht. Eine christologische Brille. Jetzt, wie kann man sich das vorstellen? Ich zeichne euch das mal auf. Wir müssen uns so vorstellen, dass die Geschichte, die die Bibel erzählt, nicht einfach ein gerader Strich ist, wo einfach ein Ereignis nach dem anderen kommt. So ein bisschen wie wir so Zeitstrahl machen, oder? Irgendwie die Geschichte von der Schweiz und da kommt ein Ereignis nach dem anderen. Die Geschichte, die uns die Bibel als Ganzes erzählt, ist eigentlich eine Geschichte, die wie jede gute Geschichte eine Art so wie einen Spannungsbogen hat. Jede gute Geschichte, jeder gute Film hat einen Spannungsbogen, wo es irgendwo einen Höhepunkt gibt, meistens auch noch irgendeinen Tiefpunkt und Höhepunkt und so weiter. Aber irgendwo auf ein Ziel hin arbeitet die Geschichte und dann gibt es noch so ein bisschen den Fade-out. Und die ganze Bibel hat eigentlich einen grossen Spannungsbogen, wo im Zentrum nicht der Exodus steht aus Ägypten, auch nicht irgendein neutestamentlicher Brief, Römerbrief oder die Offenbarung, weil es das letzte Buch der Bibel ist, dass das irgendwie Ziel und Höhepunkt ist, sondern Ziel und Höhepunkt der ganzen Geschichte ist Jesus, sein Wirken, sein Leben, sein Reden, sein Tod, seine Auferstehung. Das ist das Zentrum, Höhepunkt von allem. Was das jetzt bedeutet, ist, dass wir konsequent alles, was vorher passiert, im Hinblick auf das lesen. Also alles, was da im Alten Testament passiert, müssten wir jetzt neu interpretieren durch das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Besonders auch gerade die schwierigen Stellen. Also wenn zum Beispiel Gott im Alten Testament zum Abraham sagt, du deinen einzigen Sohn opfern. Und dann macht er es aber im letzten Moment nicht. Dann kommt die Geschichte im Blick auf das, was Jesus für uns am Kreuz gemacht hat, eine völlig neue Bedeutung über. Und so müssen wir gerade die schweren Stellen im Alten Testament nicht einfach sagen, oh, das ist kompliziert, ich verstehe es nicht, sondern zu überlegen, was könnte das in Bezug auf Jesus und im Rückbezug bedeuten. Aber umgekehrt müssten wir das Gleiche auch machen von daher. Also alles, was wir in den Briefen lesen, im Neuen Testament auch prüfen im Licht von dem, was Jesus sagt und gemacht hat. Ebenfalls bis hin zu der Offenbarung, immer im Rückbezug auf das, was Jesus gemacht und gesagt hat. Das ist eine christologische Brille für die Gesamtauslegung der Bibel. Und das ist vielleicht, ich weiß nicht, ob das dem entspricht, wie du die Bibel bis jetzt gelesen hast, aber ich habe das Gefühl, dass das ein Schlüssel ist, um die Bibel nochmal ganz erfrischend und neu zu verstehen. Weil es gibt verschiedene, aber zwei geniale Punkte, wenn man anfängt, die Bibel so zu lesen. Das eine ist, dass man überall in der Bibel Hinweise auf Jesus findet. Weil die Geschichte auf Jesus hin führt und erzählt wird. Also das eine, man findet überall Hinweise auf Jesus. Und das zweite, was genial ist, ist, dass die ganze Bibel eine zusammenhängende Aussage überkommt. Und man kann es zum Beispiel zusammenfassen mit dem Vers von Jesus aus Johannes 16, wo er sagt, denn ihr selbst, der Vater, hat euch lieb. Also wenn wir die Bibel aus dieser Brille, aus dieser Perspektive anschauen, können wir verstehen, dass Gott die Welt so sehr liebt und alles auf das hin ausgerichtet hat. Okay, Theologie-Vorlesung ist fertig. Ich könnte wieder durchschnaufen. Das ist in etwa das, was Jesus versucht hat, diesen Jüngern mitzugeben. Dass alles, was in den Schriften erzählt worden ist, in ihm das Ziel und Höhepunkt findet. Und jedes Mal, wenn ich die Geschichte so lese, denke ich mir, eigentlich ist es doch schade, dass nicht mehr aufgeschrieben worden ist von diesem Gespräch. Ich wäre so gerne dabei gewesen, Jesus zuzulassen, wie er das Alte Testament auslegt im Blick auf sich selber und auf das, was er gemacht hat. Und trotzdem finden wir ein Fallbeispiel in dieser Geschichte, wie Jesus jetzt die Schriften neu interpretiert. Und das Coole ist in dieser Geschichte, dass es nicht nur etwas ist für den Verstand. Also die Bibel, das Wort von Gott, das wir da drin hören, ist immer etwas für unseren Verstand zum Nachdenken, aber es ist auch etwas für unser Herz, dass unser Herz erweckt wird. Und ich habe es mal so formuliert, Bibel lesen sollte im besten Fall so sein. Es sollte Nahrung sein für unseren Verstand. Es sollte uns irgendwo ein bisschen auch intellektuell herausfordern. Und gleichzeitig sollte es ein Feuer sein, eine Begeisterung für unser Herz. Und das Thema, das Jesus aufgreift jetzt eben, ist das Thema vom Leiden. Ein Thema, das omnipräsent war in dieser Zeit. Leiden und Schmerz. Und das Erste, was wir uns anschauen wollen, ist, wie jetzt Jesus eigentlich zum Verstand geredet hat. Das müsste jetzt einen Kopf darstellen. Und jetzt geht es hier um den Verstand. Das ist also kein Irokes, sondern der Verstand. Die Emmaus-Jünger waren gute Juden, wie die Juden ihrer Zeit. Sie haben gehofft, dass ein Messias würde kommen, der sie befreien von der Unterdrückung der Römer. Das war ihre grosse Hoffnung. Das war das Ziel, dass die Unterdrückung aufhört. Und für die Juden war ein toter Messias ein falscher Messias. Das ist nicht aufgegangen. Ein Messias hätte nicht sterben können, weil der hätte ja die Römer befreien müssen. Und das ist die Geschichte, die sie hier erzählen, die Emmaus-Jünger, wenn sie im Vers 21 sagen, und wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Das ist die Geschichte. Sie haben gehofft, dass einer würde kommen, der sie endlich befreit, der die lange Geschichte vom Leiden würde endlich beenden. Und Jesus nimmt jetzt die jüdische Geschichte auf. Er sagt aber nicht einfach, das ist Schnee von gestern, sondern er tut sie aufnehmen und tut sie neu interpretieren. Er sagt nämlich, musste denn der Messias nicht alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Und der Theologe, der N.T. Wright, einer von meinen Lieblingstheologen, der sagt zu dem Punkt und fasst das eben sehr schön zusammen. Er sagt, sie, also die Emmaus-Jünger, haben die lange jüdische Geschichte so verstanden, sie verstanden als den langen Bericht darüber, wie Gott Israel aus dem Leiden erlösen würde. In Wahrheit ist sie, aber die lange Geschichte, die Geschichte, wie Gott Israel durch das Leiden erlösen wird. Insbesondere durch das Leiden, das der Repräsentant Israels, der Messias, auf sich nehmen wird. Also die radikal neue Interpretation von dieser Geschichte in Bezug auf das Leiden ist, dass Jesus sagt, das, was ihr erlebt habt als jüdisches Volk, das, was ihr erlebt habt in der Vergangenheit an Leiden und Not, ist nicht einfach sinnlos und vernüht gewesen, sondern es ist irgendwo der geheimnisvolle Weg, wie Gott durch das Leiden durch euch wird befreien und wird neues Leben ermöglichen. Und er gibt dem ganzen Schmerz, dem ganzen Leiden, das sie hatten, eine neue Würde und Bedeutung. Und es ist nicht mehr einfach etwas Sinnloses, was in der Vergangenheit passiert ist. Und vielleicht merkt ihr jetzt ein bisschen, auf was das rausläuft. Wir leben in einer Zeit, wo ich würde sagen, dass Leiden, Not, Zerbruch, all das Negative eigentlich von den meisten als sinnlos angeschaut wird. Man muss möglichst schnell aus solchen Sachen rauskommen, wenn es irgendwo geht. Aber mit dieser Neuinterpretation von der Auferstehung von Jesus sagt Jesus durch die Geschichte auch uns, dass das, was wir vielleicht an Leiden und Schmerz erleben, nicht einfach sinnlos ist, sondern dass er durch das Leiden durch etwas Neues und etwas Gutes machen. Und jetzt verstehen wir auch, was das für eine Würde gibt. Also, und das ist auch eine Ermutigung. Wenn du vielleicht gerade in so einer Zeit drin bist, wo du dir denkst, warum muss ich so viel leiden, so viel schmerzhaft, so viel Schwieriges erleben? Ist die Antwort nicht einfach, das ist sinnlos, das ist einfach jetzt so, das musst du eigentlich vergessen. Sondern die Antwort ist, Gott sieht in dem Innen einen gewissen Sinn, gibt dem eine Würde, weil er durchs Leiden durch etwas Neues, etwas Gutes in deinem Leben möchte machen. Auch wenn du das vielleicht noch nicht siehst, auch wenn du es vielleicht noch nicht mal richtig glaubst, das ist die neue Interpretation, die Jesus gibt durch seine Auferstehung in die Geschichte vom Leiden hinein. Und ich glaube, das ist nur ein Beispiel von ganz vielen, wo Jesus, wenn wir uns an Jesus orientieren, eine neue Interpretation von ganz vielen Themen findet, die in dieser Welt sind oder in der Geschichte der Bibel sind. Und was bedeutet das jetzt ganz konkret für uns, wenn wir am Bibellesen sind? Das Wichtige ist einerseits mal, dass wir den Kontext beachten. Also wenn wir am Bibellesen sind, ist es ganz wichtig zu überlegen, wo steht denn so ein Vers oder so eine Geschichte, die ich lese. Wenn sie im Alten Testament steht, ist das etwas anderes, als wenn das in den Evangelien steht oder nachher in den Briefen oder in der Apostelgeschichte. Das hat dann eine andere Bedeutung. Wir müssen uns auch immer wieder fragen oder bewusst sein, dass nicht jedes Buch in der Bibel, nicht jede Bibelstelle in der Bibel uns die gleichen Antworten gibt auf die gleichen Themen. Und wir müssen uns auch bewusst sein, dass die Bibel uns vielleicht nicht immer die Antworten gibt auf die Fragen, die wir haben. Ein klassisches Beispiel ist der Schöpfungsbericht im 1. Mose. Der Schöpfungsbericht ist ein Gedicht darüber, wie Gott die Welt geschaffen hat. Und die Frage, die zum Beispiel der Schöpfungsbericht beantwortet, ist, warum der Grund, dass Gott die Welt geschaffen hat. Und nicht so sehr das Wie. Wenn du dir wissenschaftliche Vorgang von der Schöpfung willst du näher anschauen, dann ist 1. Mose nicht der Ort, wo du die Antwort auf die Fragen findest. Und ich glaube, da machen wir manchmal ein Durcheinander, wenn wir mit Fragen an die Bibel herangehen, wo die Bibel selber gar keine Antwort uns darauf gibt. Also der Kontext ist ganz wichtig. Und das Zweite ist auch noch, dass wir uns bemühen darum, das ist eben ein bisschen die Verstandsseite, dass wir uns bemühen darum, die Hintergründe zu verstehen von dem, was wir lesen. Wir dürfen nicht uns stressen lassen, wenn wir vieles in der Bibel nicht verstehen. Und übrigens, vorher bei diesem Quiz, ich habe im Fall etwa die Hälfte der Frage auch nicht gewusst. Ich bin auch nicht so gut so in diesen «Wie alt ist der Noah?» Fragen und so. Das mache ich überhaupt nicht gerne, so Bibelquiz. Aber genau. Aber also wir müssen uns nicht stressen lassen, wenn wir Sachen nicht verstehen in der Bibel. Aber wir sollen auch nicht aufgeben, sondern immer wieder versuchen, Hintergründe aus der Bibel zu verstehen. Und das Gute ist ja heutzutage, dass wir nicht mehr unbedingt müssen, Griechisch und Hebräisch und Aramäisch können, sondern es gibt so viele gute Hilfen, die uns die Bibel auch auf einfach verständliche Art erklären. Zum Beispiel so Studienbibeln. Und wir haben ja da gerade an der Hauptstrasse vor so einen super Laden. Geht doch mal hin, lasst euch beraten von diesen kompetenten Verkäuferinnen, zum Beispiel mal wieder in einer Studienbibel zu lesen. Oder einfache Kommentare. Jetzt denkst du vielleicht, wieso soll ich anfangen, Kommentare über die Bibel lesen? Aber einfach die, das sind einfache, gut geschriebene Kommentare von Tom Wright. Da hat es einfach immer so einen Abschnitt aus der Bibel, zum Beispiel beim Markus-Evangelium und dann eine Erklärung dazu. Und die sind wirklich auch nicht nur für den Verstand, sondern auch wirklich Sachen fürs Herz dabei. Verstand und Herz kommen da sehr gut zusammen. Oder dann zum Beispiel auch so eine Idee, auf YouTube gibt es das sogenannte Bible Project, wo auf ganz schöne Art und Weise Bibelbücher, Hintergründe erklärt mit so Erklärvideos. Also es gibt heutzutage so viele einfache, gute Mittel, wie wir mit dem Verstand noch mehr verstehen können von der Bibel. Aber dann, das Eindrückliche finde ich an dieser Emmaus-Geschichte ist, dass es da nicht aufhört. Es ist nicht nur etwas, wo sie mit dem Verstand etwas mehr verstehen, sondern nachher kommt auch noch das Herz ins Spiel. Es heisst dann, ganz am Schluss, sie sagten zueinander, brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte. So eine schöne Übersetzung, das ist Basisbibel. Brannte unser Herz nicht mit Begeisterung. Wenn Christen heute davon reden, dass sie Gott erlebt haben oder wollen erleben, dann denken viele, oder mir geht es jedenfalls so, daran, dass ich denke so an einen Gottesdienst mit so einer Lobpreiszeit, mit schönen, mit berührenden Liedern, wo so richtig einem irgendwie warm wird ums Herz und so ein bisschen emotional ist. Oder vielleicht denken wir daran, etwas erleben mit Gott, dass wir für uns beten lassen. Haben wir ja da auch Leute, die für uns beten oder für euch beten. Und irgendwie spüren wir dann vielleicht die Gegenwart vom Heiligen Geist oder so. Und ich finde das alles super und das fördern wir ja da auch. Aber interessant ist hier, wie die Reihenfolge ist. Erfahrungen und Emotionen spielen am Schluss der Geschichte eine wichtige Rolle. Aber vorher, vor dem allem, kommt eine ausgedehnte Auslegung der Bibel, der Schriften. Das ist sozusagen der Auslöser für nachher die Emotionen und die Erfahrung der Gegenwart von Gott. Und darum möchte ich einfach nochmal sagen, wir brauchen beides. Wir brauchen einerseits den Verstand, wo wir versuchen zu verstehen, einzutauchen in die grosse Geschichte von Jesus, dass er auch in unserem Leben Sachen neu interpretiert. Und dann brauchen wir aber auch immer wieder die Erfahrung von den Emotionen. Wir brauchen die Erfahrung, dass er da ist, real durch seinen Heiligen Geist. Die beiden Sachen müssen zusammenkommen. Dann redet Gott durch sein Wort zu uns. Und ich glaube, wenn wir das machen, mit dem Verstand immer wieder die Bibel lesen, dann dürfen wir erwarten, aber nicht zwangsläufig erwarten, dass wir es auch mit dem Herz erleben. Und ein Weg, wie man das kann, ja, erleben oder sich wünschen, ist das hörende Gebet. Ich habe euch so kleine Zettel auf den Stuhl gelegt. Vielleicht sind ihr ein bisschen verwirrt gewesen, was das soll. Ihr werdet nachher noch etwas können mit diesen Zettel machen. Vorausgesetzt, ihr habt einen Stift dabei. Die hatte ich irgendwie nicht gehabt. Aber es war ein Anfang. Und ich möchte euch einfach kurz etwas mal noch erzählen, wie wir das mal erlebt haben. Hörensgebet ist eigentlich einfach die Idee, dass man sich einen Moment von der Ruhe, von der Stille nimmt und sagt, Jesus, red du zu mir. Und ein guter Weg, wie eben Gott zu uns redet, sind, ist durch die Bibel. Und dann können wir auch prüfen, ob das, was er vielleicht zu uns geredet hat, auch der Gesamtgeschichte von Gott entspricht. Wir haben das mal gemacht, meine Frau und ich. Wir waren noch nicht verheiratet und wir haben die Frage gehabt, wo sollen wir mal wohnen, wenn wir geheiratet sind. Das war noch zu Lenzburg. Und wir haben dort schon den Wunsch gehabt, dass wir so ins Ausländerquartier von Lenzburg zügeln und dort mit den Kindern so ein Angebot machen, wo sie dann kommen können, all die Kinder dort, und etwas von Jesus hören. Aber uns hat die Wohnung gefehlt. Wir haben die Überzeugung gehabt, wir müssten in diesem Quartier wohnen, aber wir haben keine Wohnung gehabt. Und dann haben wir gebetet miteinander und gehört auf Gott. Und der Heilige Geist hat dann der Noemi zweimal den gleichen Vers gegeben, wo auf den ersten Blick ein bisschen interessant aussieht. Es hat geheißen, der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Und auf den ersten Blick haben wir so gedacht, ja, das ist irgendwie komisch, das passt jetzt nicht so ganz in unsere Situation rein. Aber wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, im Herz hat irgendetwas brennt, dass das wahrscheinlich etwas ist, was Gott zu uns sagen will. Und wir sind dann schauen, was das für ein Kontext ist. Dort geht es im Kontext darum, dass Jesus 5'000 Leute zu essen gegeben hat. Und eben der Ort, wo sie sich befunden hat, hat es viel Gras gehabt, wo sie sich dann angesetzt haben. Und wir haben dann das einfach mal so mitgenommen, weil wir haben den Eindruck gehabt, dass es wie das bestätigt, den Weg, den wir vorgehabt haben, mit diesen Kindern etwas zu machen in diesem Quartier. Aber wir haben noch nicht recht gewusst, wie. Wir haben einfach gedacht, aha, da geht es um viele Leute, okay, um viele Kinder und Gott will, Jesus will denen dienen. Also das müsste irgendwie stimmen. Und dann ist die Geschichte weitergegangen, da wäre noch eine Geschichte für sich, wie wir dann am Schluss zu einer Wohnung gekommen sind in diesem Quartier. Und wo wir dann die Wohnung hatten, ist interessant gewesen, dass es so ein Block gewesen, ein Wohnblock, und vor dem Wohnblock unten hatte es eine grosse Spielwiese gehabt, Fußballspielwiese. Und es war irgendwie wie eine Bestätigung gewesen. Wir werden an einem Ort sein, wo es viel Gras hat. Und Gott wird dort durch uns etwas machen an diesem Ort mit diesen Kindern. Und da ist etwas zusammengekommen von dem, dass es einerseits der Kontext hat gestimmt von diesem Bibelvers und einerseits und andererseits auch unsere Frage, die wir daran angebracht haben. Der Kontext war, Jesus will diesen Leuten dienen und hat für uns dann auch eine Wohnung parat gehabt an diesem Ort. Und vielleicht hat dieser Mann, und mit dem komme ich zum Schluss, aus dieser Geschichte ganz am Anfang, auch ein bisschen besser auf den Kontext achten sollen. Weil in dieser Geschichte, oder dem Vers, Teilvers, was darum geht, wegen dem Erhängen, geht es um den Judas. Der Jünger von Jesus, der Jesus verraten hat. Eine Geschichte, ein Mann, wo ganz viel Schuld in dem Moment erlebt hat und Scham und so viel Schmerz auch. Und der zweite Vers steht im Kontext vom Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wo Jesus dann sagt, geht und macht es gleich wie der barmherzige Samariter. Und vielleicht hätte ja Gott zu dem Mann wollen sagen, folge nicht dem Weg vom Judas, von der Zerstörung und von der Verzweiflung, sondern folge dem Weg vom barmherzigen Samariter, von der aufopferungsvollen Nächstenliebe. Also Kontext kann sehr wichtig sein. Oder ist sehr wichtig, gerade auch, wenn wir auf Gott hören durch die Bibel. Und die Einladung ist an uns alle, in den nächsten Tagen und Wochen uns wieder ganz neu an die Bibel anzuwagen und zu sagen, red du zu mir, Heilig Geist, durch die Bibel. Und ich habe einfach ganz konkret noch ein paar Tipps mitgebracht, was das bedeuten kann, wenn du dich fragst, ja, was soll ich denn lesen? Dann ist eine Antwort, fang doch bei der Evangelie an, fang vielleicht bei dieser Geschichte an mit den Emmaus-Jüngern und überleg dir, wie Jesus wird ihnen reden. Wenn du dich fragst, wenn und wo soll ich denn das machen? Übernächste Woche haben wir hier auch unseren Gebetsraum. Und wir werden 5 Tage lang, Tag und Nacht wird er offen sein. Ich habe ausgerechnet, das sind etwa 120 Stunden. Und es sind mehr als 120 Leute in diesem Saal. Und es hat auch noch Leute, die im Livestream zuschauen. Also es müsste eigentlich so sein, dass es gar nicht für alle langt, aber dass wir locker werden, all diese Stunden füllen. Einfach mit der Sehnsucht, Zeit zu verbringen in der Gegenwart von Gott und von ihm zu hören, was er reinreden will. Ihr könnt euch anmelden, hinten aufs Blatt schreiben oder auch online. Reserviert euch die Zeit. Und wenn du dich fragst, ja, wie macht man denn da? Wie kann man so ein bisschen hörendes Gebet machen? Dann versuch das einfach einmal. Wir werden das jetzt machen. Wir haben nachher, jetzt sind gerade ein paar Minuten Zeit, wo wir uns einfach die Frage stellen. Vielleicht hast du eine konkrete Frage an Jesus. Vielleicht hast du nicht eine konkrete Frage, dann kannst du einfach sagen, Jesus, red zu mir. Und hör mal zu, was er dir vielleicht sagt. Vielleicht kommt dir ein Bild in Sinn, vielleicht kommt dir ein Vers in Sinn. Und das Zettel wäre dafür, dass du es aufschreiben kannst. Es hat hinten auf dem Stehpult, ganz hinten, hat es noch Farbstift, da könnt ihr es auch aufschreiben. Vielleicht habt ihr einen eigenen Kugel dabei, da könnt ihr es auch aufschreiben. Ihr müsst es auch nicht aufschreiben, wir nehmen uns einfach die Zeit vom Hören auf Gott. Und sind einfach still und hören, was er uns zu sagen hat. Ich werde noch beten. Jesus, ich danke dir von Herzen, dass du in die Welt hineingekommen bist, dass du gestorben und verstanden bist, um so vieles oder alles von dieser Geschichte in ein neues Licht zu tauchen. Und die Jünger haben so Mühe gehabt, das zu verstehen am Anfang, und so fällt es auch uns immer wieder schwierig, zu verstehen, wie du unser Leben siehst oder wie du unser Leben neu siehst. Und ich bitte dich jetzt einfach, Heiliger Geist, für die nächsten paar Momente, für die nächsten paar Minuten, dass du reinredest in unser Leben hinein. Vielleicht haben wir gerade eine ganz konkrete Frage, die uns auf dem Herz brennt. Dann bitte ich dich, dass du uns Wort vom Leben schenkst. Dass du uns vielleicht einfach eine Bibelstelle aufs Herz legst, wo du reinreden willst. Oder etwas anderes, was du jetzt sagen willst. Wir sind jetzt einfach still. Wir wollen hören. Und sagen, red du zu uns.